Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich aus Ohlsbach. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit dem Thema Brotbacken nach alter Tradition. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Daniel Blattert. Er ist Müllermeister in Bonndorf-Wellendingen im südlichen Schwarzwald. Dort führt er einen Familienbetrieb bereits in der sechsten Generation und das schon seit 18 Jahren. Und da arbeitet die ganze Familie auch mit. Und bei ihrer Arbeit sind ihnen auch so christliche Grundsätze eigentlich ganz wichtig. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind und begrüße Sie ganz herzlich, Herr Blattert.
Grüß Gott und hallo, Frau Engert.
Ja, Herr Blattert, steigen wir doch gleich mal ein in das Thema Brot. Denn Brot ist ja mehr als nur ein Nahrungsmittel. Aber über Jahrhunderte oder man kann fast sagen über Jahrtausende war es das Grundnahrungsmittel schlechthin. Und selbst heute in unserer übersättigten Konsumgesellschaft können wir uns wohl kaum ein Leben ohne das tägliche Brot vorstellen, oder? Brot, eher, der Müller mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot und haben wir dieses, so hat's keine Not. Und das heißt es in dem bekannten Volkslied, was ich auch meinen Kindern immer gerne vorgesungen habe, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Und bis vor 250 Jahren bedeutete auch der Mangel an Brot schlichtweg Hunger, erfährt man auf der Homepage des Museums der Brotkultur in Ulm. Hierzulande ist uns das vielleicht gar nicht mehr so bewusst, aber jeden Tag satt zu werden ist für viele ein Traum. Jeder siebte Mensch auf der Welt hungert, heißt es dort weiter. Genauso wie es heute hierzulande auch ein Traum ist, ein gesundes, ein bekömmliches Brot zu essen, das Wohlbefinden und Gesundheit fördert. Ja, wie das nun gelingen kann, wieder zum eigenen Brotbäcker zu werden, das wollen wir heute vorstellen. Denn viele Menschen treibt auch die Sehnsucht um nach dem Brot ihrer Kindheit, so Daniel Blattert. Und da gibt es einige interessante Zusammenhänge zu lüften, um dem Geheimnis des Brotbackens nach eben dieser alten Tradition wieder auf die Spur zu kommen. Herr Blattert, und ich freue mich, dass Sie heute hier sind, dass Sie der Experte sind, der uns hier auch Rede und Antwort stehen können und dass es Ihnen auch bestimmte Sachen ganz wichtig sind beim Brotbacken, eben auch, dass dieses Brot ja ein wirkliches Brot ist, was Geschmack bereitet, was auch Wohlbefinden für den Körper bedeutet. Und wie gesagt, Brot, das ist heute immer noch ein Grundnahrungsmittel. Es ist auch ein Lebensmittel und naja, wir hier bei Radio Horeb, für uns ist es natürlich auch wichtig, mal zu schauen, dass es zum Beispiel im jüdischen, im christlichen Glauben das Brot darüber hinaus vor allem auch ein Symbol für das Leben ist. Und das Brot, vor allem auch seine aufwendige Herstellung vom Getreide bis zum gebackenen Brotlaib, das hat ja Menschen seit Jahrtausenden ja in umfassender Weise geprägt. Das berichtet nicht nur das Museum der Brotkultur in Ulm, das hat Menschen einfach den ganzen Tag auch der Arbeit gekostet. Welchen Stellenwert nimmt denn das Brotbacken heute für Sie ein als Müller, der Sie die Blattertmühle im Familienbetrieb noch als traditionelles Gewerbe führen, auch mit einem Mühlenladen, Herr Blattert?
Ja, auch für mich ist das natürlich wie für alle anderen, wie Sie es jetzt schön beschrieben haben, mein Lebensmittel, ein Lebensmittel und darüber hinaus ist ein schönes Symbol in der christlich-abendländischen Kultur. Aber das ist natürlich der Stellenwert, den es für jeden hat. Für mich ist natürlich das nochmal größer. Meine ganze Leidenschaft, mein tägliches Tun gilt dem Thema Brot. Und als Müller stellt man Mehl her. Eigentlich kein Brot, sondern Mehl. Mehl kann man nicht essen. Mit Mehl muss der Verbraucher oder der Kunde, der Bäcker, erst noch was tun. Und deshalb denke mir Müller beim Mehlmahlen nicht daran, dass das Mehl gut gelingt, sondern wir denken letztlich daran bei unserer Tätigkeit, dass das Brot gut gelingt beim Kunden. Ganz interessant ist eigentlich zu wissen, dass in einer Müllerfamilie normalerweise gar nicht gebacken wird, weil die Müller tagtäglich bei ihren Kunden unterwegs sind, die Brot backen, dann kaufen sie dort ein Stück Brot ein oder ein Brötchen, weil man seinem Kunden ja auch was abkaufen möchte. Und bei der Familie Blattert war das schon immer anders. Bei uns ist viel gebacken worden. Wir hatten früher bei uns im Wohnhaus Touristen beherbergt. Wir sagten damals Kurgäste. Und deshalb hat meine Mutter zum Frühstück immer viel gebacken. und ist mal von einem schottischen Kurgast zur Queen of Bread gekürt worden. Also das ist so ein bisschen das Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Zum einen beim Mehl, wo man immer wieder ans Brot gedacht hat, aber auch in einem Haushalt, in dem viel gebacken wurde. Deshalb war es immer ein großes Thema und für mich ist es noch ein großes Thema. Wir backen immer einmal die Woche in unserer Mühle auch Brot und verkaufen das im Mühlelader. Und über die Arbeit hinaus mache ich auch Beratungen bei kleinen Bäckereien, bei landwirtschaftlichen Direktvermarktern und in Bäckereien. Also alles in allem, das Thema Brot ist eine Leidenschaft von mir und es macht mir halt Spaß, Ihnen und den Zuhörern zu sagen, wie man selber gutes Brot backen kann.
Ja, das hört sich ja vielversprechend an. Ihre Mutter als Queen of Bread gekürt von einem schottischen Gast. Das ist ja toll. Das heißt, wie Sie sagen, es ist gar nicht normal, dass Sie als Müller eigentlich auch sich auf das Brotbacken ein bisschen spezialisiert haben oder das nebenher ja als Ihre Leidenschaft entdeckt haben. Müller, das heißt, das ist der Begriff, den gibt es ja heute auch gar nicht mehr. Das heißt ja Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft. Das hört sich jetzt noch nicht viel an, beziehungsweise das ist also ein sperriger Begriff. Da, glaube ich, stellen wir uns unter dem Müller noch eher etwas vor. Ja, aber kommen wir aufs Brot zurück. Sie haben mir auch erzählt, dass sich viele Menschen einfach auch nach dem Brot ihrer Kindheit sehnen. Woher kommt das? Ist das Brot heute so anders, so eben nicht mehr so geschmackvoll?
Ja, genau, das begegnet uns im Laden, das begegnet mir in meinen Kursen immer wieder die Aussage von einem Teilnehmer, ich hätte gern wieder mal so ein Brot, wie ich es von zu Hause aus gewohnt war. Oder ich hätte gern wieder mal so ein Brot wie von meiner Großmutter oder von der Nachbarin damals. Also was Brot ist und was der Brotgeschmack ausmacht, das ist sehr individuell. Und vor allen Dingen bei uns in Deutschland ist das auch von Region zu Region unterschiedlich. Wir in Baden-Württemberg essen sehr weizenhaltige Brote, also Weizenmischbrote. In Bayern und in Norddeutschland werden sehr roggenhaltige Brote gegessen. Meistens sind es Sauerteigbrote. Also ich würde mal sagen, alle 40 bis 50 Kilometer ändert sich der regionale Brotgeschmack. Aber in diesen Regionen hat nochmal jeder einen ganz individuellen Brotgeschmack. Und so wie es früher war, im Grunde hat fast jedes Haus so eine eigene Brottradition gehabt. So hätte man es gerne wieder. Und wie das gelingen kann, zumindest teilweise, das hängt sehr mit traditioneller Herstellungsweisen zusammen, vor allen Dingen mit Vorteigen. Und das kann gelingen. Aber eine sehr schöne Geschichte hat mir ein Kunde aus dem Hochschwarzwald erzählt. Das ist ein älterer Herr. Der ist sehr in den Brotbackblogs im Internet unterwegs. Also trotz seiner vielen Jahre, die er schon auf dem Buckel hat, ist er sehr modern und betätigt sich zu seinem Hobby. Einfach holt er seine Informationen aus dem Internet. Und der ist als junger Bub Hirtenjunge im Hochschwarzwald gewesen. Und er hat viele, viele Jahre probiert, das Brot seines damaligen Bauern, also seines Lehrherrn oder seines Arbeitgebers, zu imitieren. Das ist ihm ein bisschen besser gelungen, als er dann Mehl aus dem Schwarzwald verwendet hat, hat er mir erzählt, so ist er zu uns gekommen. Aber erst vollkommen gelungen ist ihm das, als er das Wasser aus dem Brunnen des damaligen Bauern genommen hat und seinen Teig zubereitet hat im Haus des damaligen Bauern. Also in den Brotbackgeschirre auf der Bauernhöfe, wenn die aus Holz sind, da sind ganz individuelle Milchsäurebakterien ansässig, die nicht mehr kaputt gehen. Und einfach die Flora im Haus, die Hefepilze, die da unterwegs sind, das gibt ganz individuelle Brotgeschmäcker. Also ist das Thema Brotgeschmack nicht nur ein regionales Thema, sondern ganz individuell, manchmal von Haus zu Haus, ein unterschiedliches.
Also da gibt es die einfach sich sehnen nach dem Brotgeschmack ihrer Kindheit. Sie haben natürlich auch ganz bekannte Kunden, sage ich mal, wie den Trainer der Fußballnationalelf Jogi Löw. Bezieht er denn auch Brot von Ihnen oder doch eher das Müsli für seine guten Leistungen?
Jogi Löw ist unser Dinkelmüsli, das wissen wir. Ob er Brot aus unserem Mehl isst, das ist zu vermuten, ja, aber unser Brot aus Wellendingen, das bekommt er nicht. Vielleicht hört er zu, dann kann er es ja mal probieren.
Ja, also bitte, das wäre doch schon mal ein guter Anfang. Ja, also der Inbegriff so von diesem frischen, knusprigen Brot, kann man das eigentlich überhaupt heute noch so schmecken, wenn man das Brot im Supermarkt kauft oder selbst wenn man es ja meistens doch irgendwo bei einer Bäckereikette erwirbt, wo vielleicht dann auch Teigrohlinge angekarrt werden aus osteuropäischen Ländern, die dann immer schnell aufgebacken werden. Was spricht denn nun eigentlich dafür, das Brot selber zu backen?
Dadurch, dass Brot einfach ein sehr wichtiges Grundnahrungsmittel ist und die allermeisten Leute auch sehr viel Brot essen, inzwischen eigentlich immer mehr Brot essen, weil viele Menschen darauf angewiesen sind, außer Haus zu essen. Da sind die Snacks sehr oft brotbasiert, meistens vielleicht auch ein bisschen zu viel Brot. Weil es so ein allgegenwärtiges Grundnahrungsmittel ist, ist es natürlich gut, hier auf Qualität zu achten. Im Brot sind leider die meisten Zusatzstoffe erlaubt, die überhaupt in irgendeinem Lebensmittel erlaubt sind. Die sieht man nicht, sie müssen oft auch nicht komplett deklariert werden. Und dieser Umstand ist bekannt, da sind auch viele Fernsehsendungen drüber gemacht worden. Aber es ist natürlich schwierig, ein Brot zu finden, was frei von Zusatzstoffen ist und gleichzeitig auch noch gut schmeckt. Weil ganz oft ist dann so, wenn man irgendwie in einem Naturkostladen ein Biobrot kauft, dann ist es auch nicht das, was man gerne hätte, nicht das, was man gewohnt ist. Und deshalb ist sehr schön der Gedanke, sich mit dem Brotbacken zu beschäftigen und vielleicht das auch mal auszuprobieren.
Ja, und ganz interessant ist eigentlich auch, dass dieses Brot, diese Zubereitung vom Brotteig, dass sich an so diesem ganz grundlegenden Herstellungsprozess über Jahrtausende eigentlich jetzt mal wenig geändert hat, wenn man mal absieht von der industriellen Produktion und von dem, was Sie gerade sagen, die industrielle Ware, die uns da im Supermarkt entgegenschlägt. Und das ist ja eigentlich auch schon ganz erstaunlich. Ja, vielleicht einfach vorab noch die Frage, wie kann man denn nun vor diesem Hintergrund diese Backkunst vergangener Zeiten zu Hause auch wieder neu aufleben lassen? Also eine Hightech-Ausrüstung braucht es eigentlich nicht. Braucht es irgendwie so eine innere Leidenschaft dazu?
Es benötigt einfach ein bisschen Motivation. Es braucht keine Hightech-Ausrüstung, ganz im Gegenteil. Was wir benötigen, sind vernünftige Zutaten. Das ist nicht viel, das ist Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Beim Mehl sollte man darauf achten, dass man kein Discount-Mehl verwendet, weil diese Discount-Mehle von der Inhaltsstoffe her an für sich für einen Hefeteig, sei es ein süßer Hefeteig oder ein Brotteig, sich nicht gut eignen. Es gibt kein lockeres Gebäck, weil zu wenig Gluten, Eiweiß drin ist. Die sind einfach günstig hergestellt und taugen gut zum Soßenbinden oder zum Waffeln machen oder vielleicht mal einen Pfannkuchen machen. Aber für Hefeteig ist es nicht so gut. Deshalb sollte man gerade bei Weizenmehl darauf achten, eine gute Qualität zu kaufen. Dann braucht man Wasser, das hat jeder, Salz hat jeder, Hefe hat auch jeder daheim. Mir begegnet oft die Frage, ob frische Hefe oder Trockenhefe das Richtige ist. Da ist beides vernünftig, muss aber beides gute Qualität sein. Also einfach eine etwas teurere frische oder Trockenhefe zu kaufen. Und dann braucht man einfach noch eine Knetschüssel und eine starke Hand, um zu kneten. Vielleicht hat man auch eine gute Küchenmaschine, die einem helfen kann. Aber eigentlich sollte man den Hefeteig, den Brotteig immer auch ein bisschen von Hand nachkneten, weil der Knetprozess sehr wichtig ist. Also wie gesagt, eine Schüssel, die richtige Zutaten und ein bisschen Motivation, das zu tun, das ist ausreichend. Aber die Motivation, die stellt sich immer dann ein, wenn man es einmal gemacht hat, weil das Ergebnis einem immer überzeugt.
Ja, dann machen wir uns wirklich gleich mal auch an den Teig. Das heißt, ich gebe Ihnen auch noch die Möglichkeit, vielleicht sich auch einen Zettel und einen Stift kurz zu holen, wenn Sie das ein oder andere vielleicht nebenher notieren möchten. Deshalb gibt es jetzt eine Musik und dann können wir uns alle darauf vorbereiten, dass wir gleich anhand eines Brotes, an diesem Beispiel eines schwäbischen Bauernbrotes, Ihnen einfach erklären wollen, was wichtig ist beim Brotbacken. Sie erreichen uns dann auch unter der Hörernummer unter der 089-517-008-008. Wenn Sie Fragen haben zum Brotbacken nach alter Tradition, dann rufen Sie gerne an. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049-89-517-008-008. Und nach der Musik geht es hier weiter mit dem Brotbacken nach alter Tradition mit Daniel Blattert. Er ist Müllermeister der Blattertmühle in Bonndorf-Wellendingen im südlichen Schwarzwald. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe Brot backen nach alter Tradition. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Daniel Blattert von der Blattert-Mühle, die er im Familienbetrieb in der 6. Generation führt, in Bonndorf-Wellendingen im südlichen Schwarzwald. Ja, Herr Blattert, was ist nun wirklich wichtig? Was braucht man an Brotbackerfahrung, um eben nun ein bekömmliches, ein lecker schmeckendes Brot zu backen? Erklären Sie uns doch einfach mal die einzelnen Schritte, auf die es ankommt. Und wir haben überlegt, dass wir das Beispiel der Herstellung eines schwäbischen Bauernbrotes dazu hernehmen.
Ich gebe Ihnen gerade mal einen groben Überblick, bevor wir dann zu den einzelnen Schritten kommen. Und zwar benötigen Sie als Zutat 800 bis 850 Gramm Weizenmehl, dementsprechend 150 bis 200 Gramm Roggenmehl. Sie brauchen 2 Teelöffel Salz, einen halben Würfel Hefe und etwa 650 Milliliter Wasser. Das wird geknetet, gehen gelassen, dann zu Laiben geformt und dann kommt es in den Ofen. Jetzt aber zu den einzelnen Schritten. Ganz wichtig für die traditionelle Art und Weise, Brot zu backen beim Weizenmischbrot, ist, dass man einen Weizenvorteig über Nacht macht. Sie richten sich ihr Mehl und das Salz in eine Schüssel, mache eine Kuhle ins Mehl und nehmen etwa die Hälfte der Wassermenge und bereitet mit 10 Gramm frischer Hefe einen Brei, eine dicke Suppe oder einen weichen Brei in dieser Kuhle und lassen diesen über Nacht gären. Das ist deshalb wichtig, weil das Mehl, das in diesem Brei drin ist, das kann durchquellen in einer Art und Weise, wie es beim normalen Knetprozess nicht quellen kann. Aber noch viel wichtiger, die Hefe hat Zeit zu gären. Bei der Hefegärung entstehen Alkohole und Säuren. Diese verbinden sich anschließend beim Backen zu Estermolekülen. Estermoleküle sind Aromastoffe. Also ein Brotgeschmack, ein wirklich runder, aromatischer Brotgeschmack, bekommen wir nur hin, wenn die Hefe lange Zeit hat zu gären. Deshalb macht man einen Vorteig über Nacht. Und das ist ein Punkt, der einfach aus fast allen Haushalten verschwunden ist. Das hat man früher gemacht, als es schwierig war, Hefe zu bekommen, war man darauf angewiesen, die Hefe sich natürlich vermehren zu lassen. Irgendwann war die Hefe dann verfügbar und dieser Vorteig über Nacht ist in Vergessenheit geraten. Das sage ich aber, ist mir ein ganz großes Anliegen, dass der wieder in die Haushalte zurückkehrt. Also Vorteig über Nacht, damit Aromastoffe entstehen, damit es Mehl durchquellen kann. Und dieses Quellvermögen des Mehls führt dann zu einer guten Schnittfestigkeit.
Ja, wenn Sie mich da gerade unterbrechen lassen, da hat sich eine Hörerin gemeldet, Frau Hausbruckinger aus Niederbayern, der ich ganz kurz die Möglichkeit geben will, hier mit ihrer Frage sich zu Wort zu melden. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Also ich habe eigentlich keine Frage, aber ich habe mir letztes Jahr einen Brotbackofen gemauert aus alten Ziegelsteinen. Und da tun ich jetzt auch, weil also ich habe in der Nachbarschaft ein Müller, der wo das Mehl noch ganz normal mahlen tut, ohne Zusatzstoffe. Und da habe ich jetzt natürlich schon einen Haufen Anfragen, die wollen wir da zuschauen möchten beim Brotbacken.
Ja.
Also das ist jetzt ganz gut, was ich da von Ihnen erklärt habe, mit dem Vorteig. Also einen Tag zuvor einen Teig schon mit der Hefe gelassen.
Genau.
Also ja, ich glaube, wenn ich ganz weit zurückdenke, dann fällt es mir jetzt auch wieder ein, dass das früher so gemacht worden ist.
Genau, wie ich es eben gesagt habe. Also es wurde immer so gemacht. Irgendwann, als man dann genügend billige Hefe hatte, hat man das vergessen, weil man gedacht hat, man bräuchte es nicht mehr. Aber das war eben nicht nur der Armut geschuldet, dass man einfach zu wenig Hefe hatte, sondern was man einfach nicht wissen konnte, vielleicht in den bäuerlichen Familien, ist diese Aromabildung, also das Aroma ist unheimlich.
Ja, aber sollte man das schon auch, wenn man einen Sauerteig macht, sollte man das dann schon auch so machen?
Genau, beim Sauerteig geht es ja gar nicht anders, als dass man dem Zeit gibt.
Ja.
Frau Engert und ich haben jetzt aber ganz bewusst ein Weizenbrot, also ein Weizenmischbrot ausgesucht, weil dort eben diese langen Vorteige nicht gemacht werden. Leute und die Familie, die es noch gewohnt sind, wirklich ein natürliches Sauerteig zu ziehen, die machen das ja ohnehin.
Ja, schön. Ja. Frau Hausbruckinger, da sind Sie ja vielleicht sogar bei Ihnen in Ihrer Umgebung zu einem Magnet geworden, so wie früher die Backhäuser, wo dann auch dann einmal in der Woche gebacken wurde. Alles Gute Ihnen weiterhin. Danke für Ihren Hinweis.
Ja, danke auch. Wiedersehen.
Auf Wiederhören. Ja, Herr Blattert, genau, das war also der Vorteil, ganz wichtig, dass der über Nacht quellen kann, damit sich Geschmack bildet, damit die Hefe vergären kann und damit auch das Getreide einfach arbeiten kann und auch fermentiert wird.
Genau. Also jetzt haben wir den Vorteig beschrieben, die Gehzeit über Nacht ist rum und jetzt wird der Teig geknetet. Das Knete ist ganz wichtig, weil das Kneten nicht nur ein Zutatenvermischen ist, also es geht nicht nur darum, dass einfach alle Zutaten untereinander sind, sondern beim Kneten muss sich etwas ausbilden, was so vorher nicht da war, und zwar das Klebereiweiß. Das Klebereiweiß ist deshalb wichtig, weil die Hefe anschließend, wenn der Teig geht, Gas bildet. Das Gas muss gehalten werden. Das Gas kann nur dann gehalten werden, wenn lauter kleine geschlossene Luftballons im Brot drin ist. Deshalb muss man den ganz gut auskneten. Jetzt haben wir aber wieder einen traditionellen Ratschlag, den wahrscheinlich alle kennen, der über die Jahre hinweg, über die Jahrzehnte hinweg irgendwann mal falsch verstanden worden ist. Und zwar zum Thema Kneten kennt wahrscheinlich fast jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer den Ratschlag: Knete, bis sich der Teig von der Schüssel löst. Und dieser Ratschlag nehmen die Leute zum Anlass, immer wieder Mehl unterzukneten. Und dann entsteht ein trockener Teig, der sich wunderbar von der Schüssel löst. Das ist aber falsch. Dieser Ratschlag müsste man etwas ausweiten. Der heißt, man muss einen ganz weichen, elastischen Teig zubereiten, also so viel Wasser in den Teig geben, dass er klebrig und elastisch ist. Und diese klebrige, elastische Masse muss man so lange kneten, bis sich der Teig von der Schüssel löst. Also nicht ständig Mehl reinschütten, bis er sich löst, sondern den klebrigen Teig so lange kneten, bis er sich von der Schüssel löst. Dann kann man den an der Oberfläche ein bisschen beobachten, also gerade wenn man so ein halbweißes Mischbrot oder ein halbweißes Weizenbrot knetet, dann muss man den so lange kneten, bis er eine glatte Oberflächenstruktur hat. Dann ist er genügend geknetet. Und wenn der Teig an der Oberfläche glatt ist, kann man sich vorstellen, dass im Teig selber diese kleinen Luftballons auch so glatt sind, dass sie das Gas nicht mehr entweichen lassen. Und Sie müssen sich auch vorstellen, was die Hefe für eine Arbeit zu tun hat. Die muss diesen Teig, diesen Luftballon aufblasen. Und wenn der hart ist, wenn der einfach nicht elastisch ist, gelingt das der Hefe fast nicht. Und wenn das ein weich, elastischer Teig ist, dann kann er schön aufgehen. Und das ist etwas, bei meinen Brotbackkursen machen wir immer eine Vorstellungsrunde, wo jeder seine Backerfahrung einbringen darf. Die Gruppengröße sind immer so 12, 13 Leute und mindestens 8 erzählen bei ihrer Backerfahrung von Problemen, die mit zu trockenen Teigen zu tun haben. Also zu trockene Teige ist der Hauptfehler beim Brotbacken. So, jetzt haben wir geknetet, den Teig schön weich gemacht. Jetzt muss der 1 bis 2 Stunden gehen. Vielleicht noch mal zurück, wir verwenden nur einen halben Würfel Hefe auf das Kilo Mehl. Meistens wird ein ganzer Würfel verwendet, aber das ist eigentlich zu viel. Also nur ein halber Würfel Hefe, den haben wir dann geknetet. Jetzt lassen wir den 1-2 Stunden gehen. Wenn sich der Teig in der Schüssel verdoppelt hat, kann es weitergehen. Dann muss der Backofen vorgeheizt sein bis an Anschlag. Also beim Brotbacken braucht man 250 bis 270 Grad Anfangstemperatur. Und dann wird der Teig halbiert. Wenn man jetzt ein Kilo Mehl hat, etwa 650 Milliliter Wasser, haben wir dann zwei Teile mit 800 bis 900 Gramm Teig. Wenn die ausgebacken sind, ist gerade zwei anderthalb Pfünder. Also der Teig wird geteilt und dann wird ein Laib geformt. Das Laibform ist auch wieder wichtig, dass man nicht einfach nur den Teig ein bisschen so in Form bringt und zusammenschlägt, sondern es ist wichtig, dass der Teig an der Oberfläche eine glatte Struktur bekommt und Spannung erhält. Die Hefe soll so ein bisschen gegen eine gespannte Oberfläche drücken können. So ist gewährleistet, dass im Backofen dann eine schöne Brotform entsteht. Also sehr schön ist einfach die runde Brotform. Einfach die Haut an der Oberfläche so lange nach unten einschlagen, bis man eine schöne runde Kugel hat.
Ja, das hört sich ja schon mal ganz toll an. Ich darf Sie da kurz unterbrechen. Frau Drixler hat sich gemeldet aus dem Kreis Donau-Eschingen. Ich grüße Sie.
Hallo, hier spricht die Frau Drixler. Ja. Ich habe die Frage, werde ich mit zwei Kilo Dinkelmehl, 1050er, und dann nehme ich noch 1600 Gramm und der Rest mache ich mit 630er Dinkelmehl, 400 Gramm. Und wie viel Hefe muss ich nehmen und muss das Wasser warm oder kalt sein? Wenn man den Vorteig macht am Abend zuvor, mit warmem Wasser oder mit kaltem Wasser?
Mhm. Habe ich jetzt richtig gerechnet, dass Sie insgesamt etwa mit 3 Kilo Mehl arbeiten?
Nein, mit 2 Kilo.
Mit 2 Kilo.
1600 nehme ich, 1600 Gramm nehme ich das 1050er Dinkelmehl.
Ja.
Und dann nehme ich den Rest, die 400 Gramm von 630 Dinkelmehl.
Ja, also zu Ihrer Frage, wie viel Hefe, das Sie da benötigen. Wenn Sie jetzt von meinem Ratschlag bei der Teigbereitung von vorhin ausgehen, dann nehmen Sie 20 Gramm pro Kilo. Das wäre dann ein Würfel, also ein Würfel hat ja 40 Gramm. Ein Würfel auf diese 2 Kilo Mehl. Allerdings, wer das Brotbacken gewohnt ist, kann die Hefe noch weiter reduzieren. Wir bei unserem Backtag in der Mühle arbeiten nur mit 10 Gramm pro Kilogramm. Also Sie brauchen pro Kilo Mehl irgendwas zwischen 10 und 20 Gramm Hefe. Und was war Ihre zweite Frage, Frau Tritschler?
Ja, ob man warmes oder kaltes Wasser für den Vorteig nimmt.
Mhm.
Und die ganze Hefe für den Vorteig oder das andere Rest für den anderen Morgen verwerte oder?
Von der Gesamtmenge Hefe machen Sie die Hälfte in Vorteig und die Hälfte machen Sie frisch dazu.
Ah, die andere Hälfte Hefe am anderen Tag frisch.
Genau. Und zwar die Wassertemperatur im Vorteig spielt keine Rolle. Da können Sie kaltes oder etwas temperiertes Wasser verwenden, weil es erhält ja ohnehin schnell die Raumtemperatur, wenn es über Nacht steht.
Mhm. Und am anderen Tag der Rest Hefe mit warmem Wasser, lauwarmem.
Genau, also beim anderen Tag, wenn Sie dann den Teig knetet, dann müssen Sie schauen, dass Sie auf eine vernünftige Teigtemperatur kommen von etwa 25 Grad. Ihr Mehl, wenn es im Zimmer gestanden ist, jetzt 18 oder 20 Grad, dann brauchen Sie so ein warmes Wasser, also so eine, ich sage immer, damit man sich was vorstellen kann, Duschtemperatur, so 35 Grad.
Ja, ja, das habe ich bis jetzt gemacht, ja.
Und dann kommen Sie auf eine Teigtemperatur von 22 bis 25 Grad und das ist dann die richtige Temperatur, dass es schön gehen kann.
Mhm. Gut, Frau Tritschler.
Ich habe ja Teigmaschine und mache das alles mit einer Maschine, ganz teure Teigmaschine und habe auch einen Steinbackofen.
Ja, wunderbar.
Mhm. Ja. Also mal vielen Dank.
Dann alles Gute bei Ihnen oder für Sie beim Brotbacken weiterhin. Und Dankeschön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. An dieser Stelle vielleicht einfach nochmal, wenn Sie Fragen haben zum Brotbacken nach alter Tradition, wie wir das hier gerade vorstellen, Herr Blattert das gerade vorstellt, Sie können uns erreichen unter der 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie vorneweg erst die 0049 und dann 89517008008. Ja, Herr Blattert, wir waren jetzt schon dabei, den Backofen vorzuheizen. Auch da haben Sie gesagt, man braucht da Temperaturen von 250 bis 270 Grad. Hat das denn so jeder handelsübliche Backofen überhaupt? Oder muss man da aufpassen, was man vielleicht für Formen überhaupt dann benutzt, also dass die so hitzebeständig sind? Also gut, in dem Fall ist es ja, haben wir das Brot so direkt auf das Blech getan, aber...
Genau, also wir haben Kugeln geformt, also für unser Brot, was wir jetzt vorhin vorbereitet haben, braucht man keine Formen. Aber bei der, wenn man jetzt Brotbackformen kauft, muss man bloß darauf achten, dass sie säureresistent sind. Also hitzebeständig sind die an für sich alle. Es gibt jetzt bei der Kasteformen bloß den Unterschied, dass man nicht säureresistente Königskuchenformen kaufen kann oder eben säureresistente Brotbackformen. Das wäre beim Formen kaufen, drauf zu achten.
Jetzt gibt es ja, heutzutage oder neuerdings immer auch diese Silikonbackform. Was ist denn davon zu halten?
Also das kann man sicherlich verwenden. Jetzt mir widerstrebt es ein bisschen, weil ich das eigenartig finde, aber das möchte ich jedem selbst überlassen. Aber jetzt machen wir mal bei unseren geformten Kugeln weiter. Wir haben unsere Kugeln geformt und den Backofen vorgeheizt. Die 250 Grad, die bringt der Ofen eigentlich immer, egal welchen Typ, das man gekauft hat. Die geformte Kugel setzen wir schon mal aufs Blech draußen, decken es nochmal ab, lassen es 10 bis 20 Minuten gehen und dann, wenn der Backofen vorgeheizt ist, schneiden wir es ein und schieben es in den Ofen. Und im Elektroofen muss man dann einfach mit fallender Temperatur backen. Das heißt, die ersten 20 Minuten lassen wir es auf der oberen Hitze und stelle dann nach 20 Minuten auf 210 bis 220 Grad zurück und backe das Brot aus. Wenn wir jetzt immer noch von dem Kilo Mehl ausgehen, dann haben wir zwei Laibe im Ofen. Das benötigt dann 50 bis 60 Minuten, bis es fertig ist. Und dann hat man ein wunderbar leckeres Brot vor sich. Das hat sich jetzt über eine sehr lange Zeitspanne erstreckt. Also man hat abends Vorteig gemacht, morgens geknetet, man hat gewartet, bis der Teig gegangen ist, dann hat man Laibe geformt, dann hat man wieder gewartet, bis die Laibe ein bisschen angegangen sind und dann hat man es in den Backofen gesteckt. Die Zeitspanne ist von der Vorstellung her jetzt eine lange gewesen, aber reine Tätigkeit war höchstens eine halbe Stunde dabei. Also wenn man das Brotbacken gewohnt ist und man das so ein bisschen nebenbei machen kann, wenn man nicht mehr so aufgeregt ist, dass man quasi neben die Teigschüssel zitternd sitzen möchte, also wenn da eine gewisse Souveränität dabei ist, dann muss man sich einfach im Klaren sein, dass Brotbacken gar nicht viel Arbeit ist. Das ist eine halbe Stunde Arbeit, Zutaten, Gerichte, Knete, am Ende wieder aufräumen. Alles andere hat nur mit dem Faktor Zeit zu tun.
Ja, und der Faktor Zeit ist aber auch ganz, ganz wesentlich. Das war Ihnen ein wichtiges Anliegen, dass man diese Zeit nimmt. Vielleicht noch mal ganz kurz, Herr Blattert, wir haben auch schon davon gesprochen, dass das Brot nicht nur Geschmack entwickelt, dadurch, dass die Hefe Zeit hat zu vergären, dass sich Säure und Alkohol verbinden und Esterverbindungen bilden, wie Sie erklärt haben, die dann für den Geschmack zuständig sind. Sondern wichtig ist auch noch, dass das, Sie haben das so erklärt, dass das Mehl, der Vorteig, dass er quasi fermentiert wird. Das muss man vielleicht nochmal erklären, was ist das? Also, dass das Mehl besser aufgespalten wird, besser verträglich wird. Und da haben Sie in dem Zusammenhang auch gesagt, dass wohl auch viele Weizenunverträglichkeiten daher rühren, eben von einer falschen Teigführung, dass der Teig eben nicht mehr die Zeit hat, diese ganzen Prozesse entstehen zu lassen.
Genau. Wer die Entwicklungen in der Ernährungslehre so ein bisschen beobachtet, stellt fest, dass im Moment sowohl in der Presse als auch in der anderen Öffentlichkeit sehr darüber gesprochen wird, dass der Weizen etwas Schlechtes sei, dass man den Weizen nicht gut verträgt und dass man besser lebt, wenn man den Weizen weglässt. Das hat den Müller natürlich nachdenklich gestimmt und wir sind jetzt inzwischen zur Überzeugung gekommen, dass sehr viele Glutenunverträglichkeiten, also Weizen-Eiweiß-Unverträglichkeiten oder auch andere Diagnosen zum Thema Weizenunverträglichkeiten nicht mit dem Weizen per se zusammenhängt, sondern der Weizen ist über Jahrtausende ein wichtiges Grundnahrungsmittel gewesen und darf es unserer Meinung nach auch bleiben. Jetzt, was ist denn eigentlich passiert? Hat sich der Weizen verändert? Ja, vielleicht sind auch ein paar Züchtungen dabei, die nicht mehr gut verträglich sind. Da ist es wieder wichtig, dass man seinen Handwerkern, seinem Müller, seinem Bäcker vertraut, dass der sich dazu Gedanken macht. Aber etwas anderes hat sich komplett verändert, und zwar die Art und Weise, Brot zu backen. Wir müssen uns vorstellen, vor Jahrtausenden haben unsere Vorfahren Getreide gepflückt, haben das vielleicht mal probiert zu essen wie die Vögel, indem sie einfach rohes Getreide gegessen haben, haben festgestellt, das vertrage ich so nicht, das bläht mich. Dann haben die angefangen, das Getreide zuzubereiten. Erst als Brei, später als Brot. Über die Jahrtausende hinweg hat sich dann eine Brotkultur, eine Backkultur entwickelt, die sehr mit langen Teigführungen gearbeitet hat. Ich habe vorhin die lange Teigführung ins Spiel gebracht zum Thema Aroma. Ganz wichtig ist die lange Teigführung, aber auch beim Thema Verträglichkeit. In dieser Zeit, wo die Enzyme wirken können, Teile der Stärken aufspalten, Teile vom Eiweiß angreifen und aufspalten, wird das Brot verträglich. Diese Art und Weise, wie sie sich über Jahrtausende hinweg entwickelt hat, hat die Industrie in den vergangenen Jahrzehnten komplett über Bord geworfen. Teigzubereitungszeiten von 12 bis 24 Stunden kennt die Industrie nicht mehr. Das wird der Teig bereitet und vielleicht sogar schon nach 60 Minuten kommt ein Brot in den Ofen. Aus dem Ofen kommt dann etwas raus, was natürlich wie Brot aussieht, was natürlich wie Brot schmeckt, was manchmal ganz hervorragende Zutaten enthält, die gesund sind. Aber das Grundsätzliche, der Teig, dass der verträglich ist, darauf wurde nicht geachtet. Und wir glauben, ich glaube, dass das Ergebnis von diesen Weizenunverträglichkeiten mit diesem Umstand zusammenhängt. Dass wir inzwischen ein Nahrungsmittel essen, das so aussieht, wie wir es bezeichnen, Brot, aber letztlich den Namen nicht mehr verdient hat.
Und das ist, denke ich mal, ein sehr interessanter Umstand, weil einfach viele Menschen damit auch heute zu tun haben, mit der sogenannten Glutenunverträglichkeit. Und dass das eben auch daran liegen kann, dass die Teigen nicht mehr die Zeit gegeben wird, dass diese ganzen Prozesse der Umwandlung und des Aufspaltens und des besser Verträglichseins dann gar nicht mehr passieren können. Genau. Ja, es hat sich jetzt eine weitere Hörerin gemeldet, die darf ich jetzt endlich zu Wort bitten, Frau Trescher aus der Nähe bei Bad Liebenzell. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, Herr Strösser. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu der Hefe. Wie sind da die Erfahrungen mit Biohefe? Also ich versuche immer mit Biohefe zu backen, wo ich mal gesehen habe, wie die normale Hefe hergestellt wird. Da bin ich zur Biohefe jetzt übergegangen. Da gibt es einen Riegel am Kaiserstuhl, so eine Firma, wo das anbietet. Wie sind da Ihre Erfahrungen mit Biohefe?
Mhm. Also ich verwende die normale Bäckerhefe, aber die Biohefe, die hat ihre Vorteile. Die entwickelt nochmal andere Aromen als die normale Bäckerhefe. Und Sie müssen vor allen Dingen der Biohefe auch die Zeit geben. Also wenn Sie so backen, wie ich es versuche jetzt darzustellen, mit Vorteig, dann werden Sie mit Biohefe keine Probleme haben, beziehungsweise Sie haben einen großen Spaß dran, weil die Firma am Kaiserstuhl ja auch behauptet, in der Entwicklung verschiedene Hefepilze gerade von Bauernhöfen eingefangen zu haben. Da werden Sie tolle Aromen damit erreichen.
Das ist aber schön. Ja, es ist ja so, weil in der Bäckerei wird ja oftmals auch diese Schnellhefe verwendet, weil die Bäcker, die müssen Brötchen machen morgens und das ist ein großes Programm, wo sie die zu absolvieren haben. Ich habe selber mal in einer Bäckerei gearbeitet als Studentin. Dann ist da halt diese Schnellhefe genommen worden. Für die Brötchen vor allem, dass die ganz, ganz schnell fertig sind.
Ja, wobei ich persönlich keine Aversion gegen die normale Hefe habe. Ich habe nur eine Aversion gegen zu viel Hefe. Mhm. In normaler Bäckerei, die morgens um 3 beginnen und um 7 Uhr 80 verschiedene Gebäcke im Lager drin haben möchte, wird einfach mit sehr viel Hefe gearbeitet. Also aufs Kilo bis zu 60 Gramm. Mhm. Und ich habe ja gesagt, wir arbeiten mit 10 Gramm.
Mhm. Schön. Ich bedanke mich für die Sendung auch. Das ist ja mal ein ganz, ganz tolles Thema, was Sie da aufgegriffen haben.
Vielleicht noch die kurze Frage, Frau Trescher, an Sie, wer jetzt zugehört hat und vielleicht Interesse hat, seine Hefe vielleicht auch von dort zu beziehen. Also Riegel im Südwesten von Deutschland, in der zwischen Freiburg und Offenburg gelegen. Kann man die denn, müssen Sie die dort bestellen? Oder
das gibt es im normalen, das gibt es in den Läden zu kaufen. Es sind jetzt immer mehr so Läden, wo das haben. Die Hefe und sind auch 42 Gramm Abpackungen, wie die normale Hefe auch. Und also ich arbeite mit Kuchen und Gebäck und Brot mit allem, mit der Hefe.
Bio-Real heißt die Hefe.
Danke, Herr Blatter.
Jawohl, ja, schön. Er weiß besser Bescheid als der Fachmann. Nochmal vielen Dank und ich freue mich weiter auf die Sendung jetzt.
Ja, danke Ihnen auch fürs Zuhören und fürs Anrufen. Alles Gute Ihnen nach Bad Liebenzell. Auf Wiederhören, Frau Trescher.
Wiederhören.
Ja, dann wandern wir mal weiter ins Saarland. Dort bin ich verbunden jetzt mit Frau Meersmann. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe eher ein paar praktische Fragen noch. Habe ich es richtig verstanden? Von den 20 Gramm Hefe kommen 10 Gramm in den Vorteig?
Ja, 10 Gramm frisch am Morgen zum Teig.
Okay, und wenn ich, wie viel Gehzeit muss ich kalkulieren? Wenn ich mit dem, also im Vorteig ist ja klar, wenn ich dann morgens anfange, bis ich den Ofen ausstelle, wie viel Zeit ist da zu kalkulieren? Mit dem Gehen, ist das variabel?
Ihnen geht es darum, dass Sie einfach die Zeit, die Ihr Ofen zum Vorheizen benötigt, irgendwie einrechnen.
Nee, ich meine jetzt auch den Gehteig nochmal, wenn der, bevor der Teig im Ofen ist.
Genau. Also da brauchen Sie 1,5 bis 2,5 Stunden. Wenn Sie gute Zutaten, gutes Mehl verwenden, dann ist auch mal 3 Stunden nicht falsch. Also brauchen Sie nicht so pingelig zu sein, einfach, das ist ein bisschen dehnbar, die Gehzeit nach dem Kneten. Wichtig ist, dass wenn der Teigling geformt ist, die Zeit eingehalten wird.
Ja.
Bei hefehaltigen Weizen-Mischgebäcken sollte das zwischen 10 und 20 Minuten sein, nachdem der Teigling geformt ist.
Ja.
Das heißt, dort müssen Sie sich Gedanken machen, ob Ihr Ofen die richtige Temperatur hat, wenn die 20 Minuten vorbei sind.
Mhm.
Und zum Thema Ofen habe ich vorhin versäumt zu sagen, dass man immer mit Ober- und Unterhitze arbeitet bei allen Hefeteigen.
Und lässt man das Brot dann, ich sag mal, nach der Stunde backen, dann im Ofen auskühlen? Ich habe da beim Kuchen gute Erfahrungen mitgemacht. Einfach oben einen Kochlöffel reinstecken und im Ofen auskühlen lassen.
Nee, Sie nehmen das Brot raus und legen es auf ein Gitter und lassen es so abkühlen.
Okay, gut, danke.
Bitte. Ja, alles klar. Vielen Dank, Frau Meersmann. Alles Gute.
Danke.
Tschüss. Ins Saarland. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und weiter hat sich gemeldet Frau Kriemer, auch aus dem Sauerland. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Also diese Tipps sind sehr wertvoll. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Wie ist es, wenn ich süßen Hefeteig mache? Musste man da auch so einen Vorteig machen und den stehen lassen, damit das Ganze verträglicher wird?
Das ist eine gute Frage. Die hätte ich auch noch gehabt.
Sie dürfen das machen, Sie müssen aber nicht. Es ist natürlich wieder eine bessere Verträglichkeit. Allerdings sage ich, wir ernähren uns wahrscheinlich nicht hauptsächlich vom Hefezopf. Deshalb machen wir uns die Verträglichkeitsgedanken hauptsächlich zum Thema Brot. Aber Sie können natürlich auch beim Süßeteig einen Vorteig über Nacht machen. Allerdings zur Hefemenge beim Süßeteig ist zu sagen, immer dann, wenn pro Kilogramm Mehl mehr als 80 Gramm Fett drin sind, also Butter, dann brauchen wir aufs Kilo Mehl die 40 Gramm Hefe insgesamt. Also wir selber machen beim Hefezopf keinen Vorteig über Nacht. Wir wissen aber, dass es nicht schlecht ist. Kommt immer drauf an, ob man den Hefezopf tatsächlich immer schon einen Tag zuvor plant oder ob man den nicht machen will, wenn man Lust hat dazu. Oder wenn sich überraschend Besuch angemeldet hat. Also es ist besser, einen zu machen, aber es ist kein Drama, keinen zu machen. Das wäre meine Antwort.
Gut, danke schön.
Bitte. Vielen Dank Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute, Frau Kriemer. Wiederhören. Genau, das war auch eine Frage, die mir noch so unter den Nägeln brannte, was denn mit all den anderen Teigen ist. Ja, also sei es jetzt Kuchen, Kekse oder eben sonstiges Gebäck vielleicht auch, dass eben nicht diese langen diese langen Teige hat oder diese langen Gehprozesse, wo Verarbeitung dann auch stattfindet, also innerhalb des Teiges. So kann man da prinzipiell sagen, eher dann unbekömmlich, also da ist einfach nicht alles so richtig gut aufgeschlossen.
Nee, das würde ich nicht sagen, weil es ist ja immer eine, also giftig wird immer etwas, wenn es zu viel ist. Also wir brauchen jetzt keine Angst vor Teigen zu haben, die nicht fermentiert sind. Also wir brauchen jetzt nicht durch die Welt zu laufen und überlegen, ist das jetzt fermentiert, was wir essen, sondern das Wichtigste, eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, nämlich das Brot, das soll vernünftig hergestellt werden. Wir brauchen uns jetzt aber nach der Sendung nicht den Spaß an allem anderen verbieten zu lassen. Ich sage bei meinen Backkurse gerne immer zum Thema Kuchen, der manchmal versucht, gesund gemacht zu werden, dadurch, dass wir Vollkornmehl verwenden und uns noch andere Gedanken machen. Dann frage ich die Leute immer, backen sie eigentlich Kuchen, um gesund zu werden, oder backen sie Kuchen, um eine Stunde Genuss zu haben? Und Genuss zwischendurch ist vielleicht genauso gesund wie ein fermentierter Teig. Also machen wir uns jetzt keine allzu großen Gedanken zum Thema fermentierter Teig, sondern nur das Brot, was wir tagtäglich essen, das soll mit langer Teigführung gemacht werden. Und alle anderen Dinge, die uns die Woche über begegnen, da sollen wir einfach Freude dran haben.
Schön, das ist also ein Plädoyer gegen jede Versklavung und gegen jede Einengung oder ja, dass jetzt nur noch das gilt und nichts anderes mehr, sondern dass Genuss und Freude genauso wichtige Bausteine im Leben sind und auch beim Essen natürlich eine große Rolle spielen. Ja, weiter geht's nach Schwaben und dort ist Frau Keller am Apparat. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, hier spricht Susanne Keller. Ich habe ein bisschen später eingeschaltet und ich habe noch eine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das schon behandelt haben. Und zwar geht es darum, was Sie von Vollkornmehlen halten, ob die jetzt wirklich den Mehrwert haben und was Sie da empfehlen, was für Mehle man verwenden sollte.
Also wir haben privat und auch beruflich Freude an allen Mehlen. Wir freuen uns am Weißmehl, wenn das mal ein schönes Biskuit für eine festliche Tafel geben soll. Wir freuen uns am 550er Zopfmehl, wenn es mal ein schöner Zopf oder ein leckeres Brötchen werden soll. Wir freuen uns am halbweißen Mehl oder am Gemengemehl, wie es bei uns im Südwesten üblich ist, um mal ein leckeres Bauernbrot zu machen. Und genauso freuen wir uns am Vollkornmehl, um Vollkornbrot zu backen.
Die Mischung macht und einfach Abwechslung.
Genau. Vollkorngetreide ist wichtig, weil wir das benötigen für die Verdauung. Also unser Darm funktioniert nur dann, wenn er genügend Ballaststoffe hat. Ballaststoffe kriegen wir auf verschiedene Arten in unseren Lebensmitteln. Da ist das Obst und das Gemüse sehr ballaststoffreich, aber natürlich auch das Brot. Und das muss jeder so ein bisschen selber beobachten, ob er Probleme hat, die darauf hinweisen, dass er zu wenige Ballaststoffe zu sich nimmt und dann reagieren. Vollkorn können wir den ganzen Tag einbauen. Man könnte morgens vielleicht eine Scheibe Vollkornbrot oder ein Müsli essen. Wir können nachmittags vielleicht einen Vollkornreis oder einen gekochten Dinkel, der schmeckt wie Reis oder zubereitet werden kann wie Reis, essen. Da können wir Ballaststoffe einbauen, dann natürlich beim Gemüse und beim Obst. Und abends vielleicht wieder eine Scheibe Vollkornbrot. Soll heißen, Vollkorn ist wichtig, muss aber nicht den ganzen Tag sein. Ich möchte auf mein Beispiel von vorhin zurückkommen. Ich werde fast etwas unfreundlich, wenn im Kuchen Vollkornmehl drin ist.
Weil das dann schlussendlich nicht passt, ja.
Genau.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, wenn Sie dann Vollkornmehle verwenden. Also ich beschäftige mich schon seit Jahren damit, back mal wieder und mach mal wieder Pause und so. Und wenn Sie jetzt Vollkornmehl verwendet, wie viel Anteil an Wasser sollte es dann mehr sein? Also, weil der quillt ja auch dann und da muss man dann aufpassen, dass der nicht zu fest wird. Wie viel Wasser nehme ich dann gleich von vorn hinein mehr? In welchem Anteil empfehlen Sie da?
Okay. Also mein Lieblingsvollkornbrot ist ein reines Dinkelvollkornbrot aus so einem mittleren Dinkelschrot und da benötigen Sie fürs Kilo Schrot 850 Milliliter Wasser. Sie müssen dann aber 3/4 der Schrotmenge schon in den Vorteig reinmachen mit der gesamten Wassermenge. Das muss über Nacht komplett durchquellen. Also Sie machen nicht nur einen Vorteig, sondern ein Quellstück. Dann kneten Sie die Restschrotmenge und das Salz am nächsten Tag unter. Dann haben Sie einen silikonartigen Teig, der sehr weich ist. Den müssen Sie in Backformen backen, weil er Ihnen auseinanderfließen würde. Und nach dem Backen haben Sie ein äußerst aromatisches Vollkornbrot, das nicht zu hart ist, sondern schön weich, das auch Leuten schmeckt, die Sie normalerweise mit Vollkornbrot jagen können. Und das Allerbeste ist, das hält eine Woche frisch.
Okay.
Aber das war jetzt auf die Schnelle, auf die Schnelle, und da dürfen Sie sich gerne nochmal bei mir melden, dann bekommen Sie das Rezept.
Ja, wunderbar. Wo kann man sich denn da bei Ihnen, oder kann man da anrufen, oder haben Sie eine Internetseite? Oder
genau, Sie können direkt auf die Homepage gehen, das ist vielleicht am einfachsten.
Genau, also www.blattert-mühle.de mit UE, da finden Sie uns.
Schön, Frau Keller.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Alles
und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke
Vielen
Ihnen.
Vielen Dank.
Machen Sie es gut. Für Sie auch. Ja.
Auf Wiederhören. Ja, jetzt ist mir in der Reihenfolge etwas durcheinander gekommen. Ich muss mich bei Frau Dellingstein entschuldigen. Ich habe Sie warten lassen. Aber jetzt sind wir mit Ihnen verbunden aus Ulm. Ich grüße Sie.
Hier ist Silly Steinsee in Ulm. Grüß Gott. Ich habe die Frage mit Sauerteig. Also ich nehme für ein Kilo Mehl nehme ich einen halben Würfel Hefe. Und dann habe ich den Trockensauerteig von Alnatura und da gebe ich einen Löffel voll von dem Trockenextrakt dazu.
Ja.
Was ist da zu halten?
Also mit dem Trockensauerteig bringen Sie einfach nochmal mehr Geschmack dazu.
Ja.
Also den Geschmack des Sauerteiges, das dürfen Sie dosieren, wie es Ihrem Geschmack entspricht. Sie dürfen auch gern mal das ausprobieren, wenn Sie mehr verwenden.
Mhm.
Was Sie allerdings, was manche denken, ist, dass Sie die Triebkraft des Sauerteiges auch mit dazu nehmen.
Ja.
Aber die getrockneten Sauerteige zum einen, egal ob jetzt da Alnatura oder eine andere Firma draufsteht, aber auch diese flüssigen Sauerteige in den Beuteln,
ja,
das sind alles tote Sauerteige. Die musste man erhitzen oder pasteurisieren, damit sie haltbar sind. Und bei dem Erhitzen sind alle Hefepilze, die im Sauerteig natürlich vorhanden sind, kaputt gegangen. Sie kaufen da also nur die Säure des Sauerteiges dazu, sprich den Geschmack. Sie kaufen keine Triebkraft dazu. Die haben Sie deshalb im Brot, weil Sie, wie Sie schon gesagt haben, die Hefe trotzdem verwenden.
Also mit dem Trockensauerteig mache ich keine gute Erfahrung.
Ja, weil die Hefe verwendet, funktioniert das. Und das ist auch ein leckeres Brot. Das glaube ich Ihnen, dass Sie gute Erfahrungen machen. Ich wollte Ihnen jetzt nur darstellen, dass Sie mit dem Sauerteig keine Triebkraft reinbringen.
Ah ja, das ist interessant. Also
ja,
ich backe mein Brot selber. Ich bin gerade eben beim Brotbacker. Ich nehme 2/3 Dindelmehl und 1/3 Roggenmehl, dass es ein bisschen saftig wird.
Genau. Da fällt mir gerade ein Ratschlag ein, den ich bei den Backkursen immer gebe. Wenn man am Brot backt, ist nur mit einer Hand kneten, dass man mit die zweite Hand Freiheit für den Telefonhörer. Das stimmt jetzt bei Ihnen im Moment gerade.
Schön, Frau Dellingstein. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen weiterhin beim Brotbacken.
Vielen Dank.
Machen Sie es gut.
Vielen Dank.
Auf Wiederhören. Ja, das reißt gar nicht ab hier, die Anrufe und die Telefone. Allerdings, wo bleiben die Männer denn? Die bräuchte man vielleicht auch ab und an mal beim Teigkneten, könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Aber es geht weiter mit Frau Sposato aus Nordrhein-Westfalen. Ich grüße Sie.
Hallo, ich habe mal eine Frage zur Haltbarkeit. Herr Blattert, Sie sagten gerade, dass dieses Dinkelbrot, was wir auch immer backen, dass das eine Woche haltbar ist. Und ich merke aber, am 4. Tag, da kippt das, da wird das sauer, also eine unangenehme Säure. Und dann ist es kurz danach weiß angelaufen. Was mache ich da falsch mit der Lagerung?
Also entweder Sie benötigen noch ein bisschen mehr Säure im Brot, weil die Säure auch das Brot haltbar macht. Das heißt, Sie müssen dieses Quellstück, diesen Vorteig etwas länger gehen lassen. Vielleicht hat das Brot entweder zu feucht oder zu warm bei der Lagerung. Wo lagern Sie das Brot? Frau Sposato, wo lagern Sie das Brot?
Ja, ich lage es in so einem ganz alten Küchenbuffet. Da ist so ein Emaillebrotfach drin.
Mhm.
Da lagere ich das.
Ja. Wir selber haben auch so ein Emaille-Lager, so eine Lagerbox. Besser wäre ein Tontopf.
Aha.
Aber bei uns haben wir kein Problem mit der Emaille.
Ja.
Ist das feucht? Ist der Obst in der Nähe?
Nein, da ist also in diesem Emaillefach ist wirklich nur das Brot und dann noch ein Holzbrettchen. Ist das vielleicht falsch,
das Holzbrettchen? Nee, das passt schon.
Ja?
Ja. Also wenn es säuerlich wird, heißt es, es war ursprünglich zu wenig Säure drin. Also es müssen vielleicht, wenn es nicht besser wird, wenn Sie den Vorteig länger machen, geben Sie noch einen Esslöffel Apfelessig dazu.
Gut. Ja, versuche ich mal.
Prima,
ja?
Frau Sposato. Ja? Ihnen alles Gute weiterhin.
Ja, danke Ihnen auch.
Machen Sie es gut.
Ja,
auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Herr Plattert, jetzt habe ich doch auch noch mal eine Frage, wenn ich denn meine haben darf. Wie ist das denn mit so reinem Roggenbrot? Das ist ja eher immer fest. Gibt es da auch noch einen Tipp, wie man das vielleicht auch lockerer hinkriegen kann?
Reines Roggenbrot ist ein Tipp für Fortgeschrittene. Müsste man eine Extrasendung drüber machen. Ich muss auch ehrlich sagen, wir im Badischen oder in Baden-Württemberg sind nicht die Spezialisten für reines Roggenbrot. Natürlich habe ich ein bisschen Erfahrung. Immer dann, wenn der Roggenanteil höher ist wie 40-50%, benötigt man Sauerteig. Und zwar keine gekauften Sauerteige, sondern selbstgezogene Sauerteige, die lebendig sind, wo sowohl Hefepilze als auch Säuren aktiv sind. Man kommt bei einem Anteil von über 50% Roggen nicht um den Sauerteig herum. Natürlich wird dann dieses Sauerteigbrot hauptsächlich aus Roggen gebacken, allein schon von der ganzen Eigenschaft des Roggens nicht so locker wie ein Weizenbrötchen oder ein halbweißes Brot. Aber Sie kennen ja vielleicht die schönen Roggenbrote, vielleicht ein fränkisches Kümmelbrot oder so ein österreichisches Finchgauer Flade. Die sind auch weich. Aber das kommt wieder daher, dass genügend Feuchtigkeit im Teig ist. Also wenn das Brot zu hart ist, liegt es immer an zu wenig Feuchtigkeit. Wenn es zu wenig locker ist, ein Roggenbrot, dann ist zu wenig versäuert, zu wenig Sauerteig drin.
Okay, das ist ja auch nochmal ganz interessant zu wissen für alle die, die sich vielleicht so ein bisschen auf Roggenbrot spezialisiert haben. Jetzt ist es dann vielleicht klar geworden. Zwei Hörerinnen kann ich hier in der Sendung noch berücksichtigen. Und da kommen wir jetzt ins Erzgebirge zu Frau Baritz. Ich grüße Sie. Hallo, hören Sie uns?
Hallo?
Ja, Sie sind auf Sendung.
Ja, danke. Mein Name ist Bunitz.
Okay, dann machen wir so das drauf. Auch gut. Okay. Also Frau Bunitz.
Ja, ich habe drei Fragen. Das eine wäre, ich hätte sehr gern noch mal die Zutaten gehört von dem schwedischen Bauernbrot.
Ja, das sind 800 Gramm Weizenmehl, 812 oder 1050, je nachdem, was Sie zur Verfügung haben. 200 Gramm Roggenmehl,
ja.
20 Gramm Salz, das sind 2 Teelöffel,
ja.
Und 20 Gramm Hefe. Und daraus okay. benötigen Sie 650 Milliliter Wasser.
Oh, das ist ja viel.
Genau.
Okay, dann die zweite Frage. Nach der Herbstzeit, da würde ich jetzt, hallo?
Ja, es ist etwas verrauscht.
Mhm. Ja, nach der Gärzeit wollte ich nochmal fragen, das ist da mir etwas untergegangen. Sie hatten erst gesagt, also vorm Einschieben in den Ofen 10 bis 20 Minuten, wenn 240 Grad erreicht sind, ne?
Genau.
Und diese Gärzeit 1,5 bis 3 Stunden, für was war das gedacht?
Das war die Teiggare. Wir haben 2 Garen. Nach dem Knete kommt die Teiggare in der Schüssel.
Ja.
Und nach dem Formen kommt die Stückgare auf dem Brett. Die Teiggare ist 1,5 bis 3 Stunden und die Stückgare ist anschließend nur noch 10 bis 20 Minuten.
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Die dritte Frage wäre nach den Kursen. Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie mal eine Info darüber zu bekommen oder wo diese Kurse stattfinden?
Mhm. Schicken Sie uns eine E-Mail, dann schicken wir Ihnen, nehmen wir Sie auf die Warteliste. Ich habe leider das Problem, dass die Kurse meistens ausgebucht sind. Die nächsten freien Plätze gibt es erst wieder im nächsten Herbst.
Und wo finden die statt?
Im schönen Schwarzwald.
Okay, gut, herzlichen Dank.
Im Erzgebirge gibt es aber einen netten jungen Mann, der den Plötzblock betreut. Der macht auch Brotbackkurse.
Herzlichen Dank.
Also Frau Bunert, vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen ist damit gedient. Alles Gute Ihnen.
Ja, danke schön.
Auf Wiederhören. Ja, und dann geht es noch zu Frau Fritsch nach Schwäbisch Hall.
Ja, schönen guten Tag. Die meisten Fragen sind jetzt gerade beantwortet. Ich hatte auch noch mal zu den Wassermengen und Weizentyp. Sie sagten, man muss halt guten Weizen haben. Gibt es den nur in der Mühle oder es gibt ja auch oft so Heimatmühlen oder so. Ist das auch okay?
Sie können sich die Mehlqualität in drei Kategorien vorstellen. Mhm. Die erste Kategorie ist dieses Discount-Mehl, was nur aus einem Weizensorte hergestellt ist. Das nennen wir B-Weizen, das ist eine Gruppe von Qualitäten. Das ist Discount-Mehl und fast alle Markenmehle im Supermarkt, die wohlklingende Namen haben, sind auch diese B-Qualitäten. Aha. Dann haben wir im Supermarkt finden wir manchmal noch die Bäckerqualität. Wir Müller sagen da, das ist aus A-Weizen hergestellt, da gehört die Heimatsmühle dazu. Aha. Und in der kleinen Mühle findet sie dann noch Qualitäten, wo noch Eliteweizen mit dabei ist. Das finden sie im Supermarkt normalerweise nicht. Es sei denn, ihr Edeka oder ein anderer Supermarkt hat einen kleinen regionalen Lieferant. Also diese Mehle, wo noch E-Weizen mit dabei ist, das findet sie eben nur bei den kleinen Müllern. Und auch dort macht es nicht jeder. Also ich für mich weiß, dass es wir machen, aber bei den Kollegen müssen sie halt nachfragen.
Okay, vielen Dank. War eine tolle Sendung. Ja, Dankeschön.
Freut uns, Frau Fritsch. Vielen Dank. Auf Wiederhören nach Schwäbisch Hall.
Ja.
Eine Frage noch. Ich meine, das ist ja toll, das spricht für Sie, wenn Ihre Brotbackkurse bis in den Herbst schon ausgebucht sind. Also wenn man dann in den Schwarzwald will, dann erst also wieder ab Herbst diesen Jahres, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ganz wichtig vielleicht auch noch, wir begegnen ja ganz oft vielleicht einem nicht so bekömmlichen Brot, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und es geht Ihnen auch darum, nicht in Hysterie zu verfallen, sondern wie handhaben Sie das dann?
Genau, also das ist ja vorhin schon beim Thema Kuchen deutlich geworden. Ich selber bin kein Fundamentalist, was Ernährungstipps anbelangt, sondern ich freue mich einfach auch außer Haus übers Thema Brot. Also mein Brotinteresse erstreckt sich manchmal, stellt man dann interessehalber fest, dass es jetzt nicht viel taugt. Aber ich habe da keine Angst davor. Also ganz viele Ernährungsrichtungen arbeiten so ein bisschen mit Angst. Also wenn man nichts Richtige tut, dann wird man krank. Die Einstellung habe ich überhaupt nicht. Also wenn man zu Hause einfach versucht, das Richtige zu tun, dann ist das auch genug. Dann braucht man außer Haus nicht Angst zu haben, sich etwas Schlechtes zu tun. Viel schöner ist der Gedanke, wenn man vielleicht mal vor einer Tafel sitzt oder vor einem Produkt, das einem nicht so sehr anlacht, wo man jetzt irgendwie denkt, das hätte man auch besser machen können, finde ich einfach immer wieder ein heilsamer Gedanke, dass alle unsere Nahrungsmittel, die wir vor uns haben und die uns geschenkt sind, dass wir das als Segen empfinden. Noch viel schöner ist der Gedanke, das passt jetzt auch zu Radio Horeb, ist, dass wir unsere Lebensmittel nicht nur als Segen empfinden, sondern die auch noch selbst segnen. Einfach vielleicht mit einem inneren kurzen innehalten. Und das ist mir viel wichtiger, als dass ich mir bei jedem Bissen überlege, was in dem Bissen jetzt alles drin ist. Und vielleicht noch, wenn wir das Thema schon angesprochen haben, wissen Sie, was ich beim Vater Unser immer denke, bei der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich denke weniger ans Brot selbst, weil das einfach in unserem Lande zur Verfügung steht, sondern ich denke immer auch an schöne Begegnungen im Tag. Also wenn ich mir von Gott Brot schenken lasse, dann denke ich, ich möchte mir schöne Begegnungen schenken lassen. Und wenn dann beides zusammenkommt, hervorragendes Brot in schöner Gemeinschaft, dann bin ich ein glücklicher Mensch.
Das ist toll und das war ein schönes Schlusswort, dass Sie da auch diesen christlichen Gedanken noch einmal aufgreifen, gemeinsam ein Essen zubereiten oder gemeinsam Essen Mahl halten. Das hat eben immer diese beiden Komponenten, die Gemeinschaft, das Gemeinschaftserlebnis, das Zusammensein und andererseits auch den Hunger zu stillen. Ja, da schließt sich wieder der Kreis, Brot, das nicht nur Nahrungsmittel ist, sondern wirklich auch Symbol für das Leben. Herr Blattert, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zur Verfügung standen in der Lebenshilfe mit dem Thema heute Brotbacken nach alter Tradition. Alle weiteren Informationen über Rezepte, die bekommen Sie auf der Homepage der Blattert-Mühle. Wenn Sie internetfähig sind, ansonsten in Ausnahmefällen können Sie auch auf unser Tagesprogramm schauen und da, gut, das ist natürlich auch im Internet verfügbar, sich vielleicht die Telefonnummer aber wirklich nur in Ausnahmefällen dann geben lassen, wenn Sie eine besondere Frage haben und nicht übers Internet an die Blattertmühle herankommen. Ja, Brotbackkurse, wie gesagt, die nächsten, dann erst die Sie anbieten in Schwarzwald, in Bondorf-Wellendingen, erst wieder ab Herbst. Ich sage Ihnen ein recht herzliches Dankeschön und ich wünsche Ihnen und Ihrem Familienbetrieb alles erdenklich Gute. Vielen Dank, machen Sie es gut.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.